ist Sackgassen. Und die Frage ist manchmal ganz spannend, wie kommt man eigentlich in eine Sackgasse hinein? Und das ist auch bei Mose eine spannende Sache, weil eigentlich ging die ganze Sache ja spannend los. Sein Volk ist in Ägypten, wird versklavt, alle männlichen Kinder sollen getötet werden, dann versucht die Mutter ihn zu retten, indem sie in so ein Schilfkörbchen auf den Nil aussetzt. Er wird gefunden und aufgenommen. Er wird nicht von irgendjemand gefunden und aufgenommen, sondern von einer Prinzessin. Und ich meine, was träumt ein Mann mehr, als dass er von einer Prinzessin irgendwann gefunden wird, die ihn küsst? Aber in diesem Falle war das mehr so eine Mutter-Kind-Beziehung. Und natürlich lebte dann Mose an dem Pharao-Hof in Ägypten und da war die Action, da pulste es. Da war, wo Politik, wo Geschichte gemacht wurde. Das war eine Gegend, die technologisch, die wirtschaftlich, die wissensmäßig weit vielen anderen umgebenden Ländern voraus war. Natürlich auch, weil es ein so fruchtbares Land war. Und da wuchs Mose auf. Aber wahrscheinlich nicht ganz so glücklich, weil irgendwie war ja allen klar, wie er in dieses Körbchen hineingekommen ist. Nämlich, dass er eigentlich einer von den Jungs war, die eigentlich hätten tot sein müssen. Und in Exodus, im zweiten Buch Mose, wird dann berichtet, wie das so mit Mose losgeht, der ganze Ärger. Die Jahre vergingen und Mose wuchs heran. Eines Tages ging er zu seinen Brüdern hinaus und schaute ihnen bei der Fronarbeit zu. Da sah er, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Stammesbrüder. Mose sah sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass sonst niemand da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Als er am nächsten Tag wieder hinausging, sah er zwei Hebräer miteinander streiten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du deinen Stammesgenossen?« Der Mann erwiderte, wer hat dich zum Aufseher und Schiedsrichter über uns bestellt? Meinst du, du könntest mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da bekam Mose Angst und sagte, die Sache ist also bekannt geworden. So wie es hier in Exodus beschrieben wird, war das keine reine Affekthandlung, sondern da war schon eine gewisse Kaltblütigkeit dabei. Erstmal sich umzuschauen, ob kein anderer Ägypter guckt, dann den Typen kalt machen und ihn noch verscharren. Und zum Glück waren damals ja die Möglichkeiten der Polizei eingeschränkter. Das ist eiskalter Mord. Und aus dieser Situation heraus, aus seinem Eifer heraus, irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen oder sein Volk zu verteidigen, aus diesem Eifer heraus bringt Mose sich also in diese schwierige Situation. Und er entscheidet sich zu fliehen, weil er weiß, so weit wird der Status als tolles Quindelkind ihm nicht helfen. Er flieht aus dem Palast. Und da er weiß, wie weit die Macht des Pharaos ist und dass er sich nicht einfach so verstecken kann, flieht er heraus aus dem fruchtbaren Nilland. Und er flieht noch weiter, weil direkt hinter dem fruchtbaren Nilland fängt die Halbwüste an. Und er flieht in diese Halbwüste. Er flieht in irgendeine Gegend, die gar keinen richtigen Namen hat und wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen würden, wenn sie denn dort leben könnten, weil es ist ganz schön trocken und einsam da. Vielleicht höchstens noch so ein Wüstenfuchs mit diesen riesigen Ohren, mit denen sie sich kühlen können oder so, falls ihr mal so tolle Berichte über die Wüsten gesehen habt. Dort ist er als armseliger, heimatloser Flüchtling, von dem man vermuten kann, dass er irgendwas ausgefressen hat, weil welcher hochstehende Ägypter mit teuren Klamotten flieht so weit weg in die Wüste und will nicht, dass irgendjemand einen sieht. Aber er als Flüchtling findet tatsächlich einen Unterschlupf. Er findet Leute, die ihn aufnehmen, die ihm eine Möglichkeit zu geben, bei ihm zu leben. Allerdings, weil sie auch ein gewisses Problem hatten, weil der Scheich dieser Familiengruppe, der hatte nur Töchter und das waren deutlich zu wenig Männer. Und so verheiratete er also den Mose mit einem seiner Töchter und hatte jetzt endlich einen Schwiegersohn und das Ganze konnte weitergehen. Also mit Kindern, Kindeskinder, ihr könnt euch das vorstellen. Mose hat also ein Leben gefunden, irgendwie. Aber wie er sich da gefühlt hat, da in dem Ziegenlederzelt, Ziegen- und Kameldunk verbrennt, um sich einen drögen Brotfladen zu machen. Er nennt seinen ersten Sohn Gast in der Öde. Denn das bin ich geworden, ein Gast in der Öde. Dann kann man sich jetzt natürlich fragen, wie fühlt sich seine Familie und wie fühlt sich seine Frau und der Junge mit diesem Namen, aber okay. Mose hängt also im Ziegenlederzelt fest. Und ich glaube, wir können kaum uns vorstellen, was das für ein Unterschied ist von Ägypten, vom Pharaonenpalast, downgegradet zu werden zu einem Ziegenlederzelt. Und jetzt kommt die Geschichte über die Sackgasse und wie er aus dieser Sackgasse herauskommt. Ich lese aus 2. Mose 3. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus dem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum brennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sagte, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie in der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie Ägypten sie unterdrückt. Und jetzt geh. Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Gott aber sagte, ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der Ich bin da. Und er fuhr fort, und so sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich bin da hat mich zu euch gesandt. Weiter sagte Gott zu Mose, so sagt zu den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich nennen in allen Generationen. Da hängt Mose also in dieser Sackgasse und Gott führt Mose seinen Weg. Und dieser Weg führt letztlich den Mose aus der Sackgasse. Und von daher, denke ich, können wir einiges aus dieser Geschichte lernen für unser privates Leben und vielleicht auch für Situationen, in denen wir uns in einer Sackgasse befinden. Nicht jeder von uns wird wahrscheinlich einen brennenden Dornbusch in den nächsten Tagen sehen oder wenn er in einer Sackgasse ist. Manche vielleicht niemals in ihrem Leben. Ich habe noch keinen brennenden Dornbusch gesehen. Aber trotzdem glaube ich, dass es Dinge gibt, die wir hier von Mose lernen können. Und ich möchte euch 4 Gedanken mitgeben. Der erste Gedanke ist die Anerkennung der Hoheit Gottes. Mose ist neugierig auf das, was da passiert. Er ist offen dafür und will noch was wissen. Er hat nicht völlig aufgegeben, auch wenn er seinen Sohn Gast in der Ödnis nennt. Und er geht also hin und guckt, was da wohl passiert. Und dann spricht Gottes Stimme zu ihm und sagt, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Es geht beim Glauben, beim christlichen Glauben mehr als nur um ein interessiertes Nachgucken. Ein, Ach ja, da kommen ja seit 2000 Leuten, Jahren immer noch Leute hin. Was kann denn das bedeuten? Sondern es geht um eine Reaktion. Eine Reaktion auf die Gegenwart Gottes. Und Mose ist offen, in einer alltäglichen Situation die Gegenwart Gottes zu entdecken. Als er auf einmal merkt, jetzt ist irgendwie etwas ein kleines bisschen anders als sonst in meinem Alltag. Und Mose ist nicht nur offen dazu, die Gegenwart Gottes zu erkennen, sondern er hat auch eine Reaktion darauf. Gott sagt zu ihm, zieh deine Schuhe aus. Das ist ein Symbol, ein Zeichen für den Respekt. Und Mose zieht die Schuhe aus. Wenn wir wollen, dass Gott in unserem Leben uns führt, und wenn wir wollen, dass Gott uns vielleicht in eine Sackgasse, in der wir hineingeraten sind, in der wir vielleicht uns selbst auch hineingebracht haben, wenn wir wollen, dass wir von Gott aus so einer Sackgasse geführt werden, dann müssen wir letzten Endes auch die Gegenwart Gottes respektieren und müssen sozusagen unsere Schuhe vor ihm ausziehen. Das heißt, wir müssen eine Haltung annehmen, in der wir zugeben, du bist Gott, du bist Chef, du hast eigentlich das Sagen. Das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, der bei Mose stattfindet. Vielleicht ist es so, dass das bei Mose schon ganz lange vorbereitet ist. Es gibt keine Zeitangaben, die man berechnen könnte, nachdem wir wüssten, wie lange Mose da schon in der Halbwüste vor sich hin wartet oder vielleicht gar nicht mehr wartet. Auch nicht, was er denkt oder so. Bis auf den Namen des Sohnes wird er nicht viel gesagt. Aber Mose ist einer, der jetzt in dieser Situation seine Schuhe auszieht und damit deutlich macht, Gott, ich respektiere dich als den Höheren, als der, der mir was zu sagen hat und nicht andersrum. Manchmal begegne ich Leuten, die sagen, ha, wenn Gott mir mal wirklich begegnen würde, dann würde ich denen aber mal ordentlich Bescheid sagen, was er alles falsch gemacht hat und so. Und das kann ich total nachvollziehen. Ich hätte auch ein paar Sachen, die ich gerne anmerken würde. Aber ich glaube, wenn wir in unserem Leben weiterkommen wollen, brauchen wir diesen ersten Schrittes, die Anerkennung der Hoheit Gottes. Respekt. Zweiter Gedanke. Erkennen der eigenen Grenzen. Mose hört also jetzt von seiner Berufung, dass er zum Pharao gehen soll und das Volk befreien soll. Eigentlich doch das, was vielleicht sein Herzenswunsch schon war, Gerechtigkeit für sein Volk. Und er hört auch, dass Gott das machen will und für Ordnung sorgen will. Aber Mose ist anders geworden. Was ganz logisch ist, weil ich meine, wenn dein Leben sich so radikal ändert und ich denke mal, gefühlt den Bach runtergeht, dann ändert das dein Selbstbewusstsein, deine Eigenwahrnehmung. Und Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Ja, vielleicht denkt er sich dabei, ja, ich habe das schon mal versucht und das ist voll in die Hose gegangen. Was soll ich denn jetzt machen? Und das ist, denke ich, eine Frage, die Mose hier stellt, die wir uns als Christen auch stellen können. Wer sind wir? Wer sind wir eigentlich, dass Jesus uns berufen hat, dass wir in der Welt Jesus repräsentieren sollen? Wer sind wir eigentlich, dass Menschen uns Christen nennen und auf unser Verhalten, von unserem Verhalten auf Jesus Christus schließen? Wer sind wir eigentlich, die wir dazu berufen sind, so gut vom Glauben zu reden, dass andere nicht abgeschreckt sind, sondern Lust haben, auch über den Glauben mehr zu erfahren? Wer sind wir eigentlich, dass wir nicht nur Leute nicht abschrecken sollen, sondern Leute dazu bringen sollen, diesen Weg mit Gott zu gehen? Sind wir wirklich so toll und beeindruckend? Oder ist sich die Frage, die Mose stellt, genau eigentlich auch die Frage, die wir uns stellen sollten? Wer bin ich eigentlich, dass ich Christ genannt werde und Menschen an mir identifizieren, wie das aussieht mit dem christlichen Glauben? Ich glaube, der zweite Schritt, Erkennen der eigenen Grenzen, ist ganz wichtig, dass wir sehen, was wir können und was wir nicht können. Und dass wir auch lernen zu sehen, dass wir Begrenzungen haben Und dass, wenn Dinge klappen, auch das nicht notwendigerweise auf unseren eigenen Mist gewachsen ist, sondern dass es dazu auch gehört, dass wir vielleicht im richtigen Moment am richtigen Ort waren. Luther war nicht der Erste, der die Bibel übersetzt hat. Aber die anderen Bibelübersetzer konnte man vierteilen und die Bibeln verbrennen, weil die waren ja handgeschrieben, da gab es nur zwei oder drei. Das war kein Problem. Die Bibel, die Luther übersetzt hat, wurde vervielfältigt, weil zufälligerweise gerade in diesem Moment der Buchdruck erfunden war und große Mengen von Bibeln verbreitet werden konnten. Die Bibel, die Luther übersetzt hat, konnte man nicht mehr verbrennen und ungeschehen machen. Sicherlich war Luther eine bedeutende Person, aber er war auch im richtigen Moment zur richtigen Zeit. Oder Steve Jobs, von dem alle sagen, dass er so ein genialer Manager ist und dass er Apple nach vorne gebracht hat. Er war sicherlich auch zu einer bestimmten Zeit da, in der so ein Typ wie er ankommen konnte. Weil er hatte so einen speziellen Guru, dem er gefolgt ist, und der hatte ihm so ein spezielles Nahrungsset gegeben, was er essen soll und was er nicht essen soll. Und wenn er sich daran hält, braucht er sich nicht waschen. Und das hat er auch getan. Und die Mitarbeitenden haben sich geweigert, mit ihm zusammenzuarbeiten in der Firma, wo er gejobbt hat, weil er so gestunken hat und immer nur so eine ungewaschene, orange Hare Krishna-Kutte getragen hat. Und dann ist er zum Beispiel mal nach Deutschland geschickt worden, um bei Atari ein Problem zu lösen. Und dann haben die Deutschen sich beschwert, ey, was habt ihr uns da für einen Deppen rüber geschickt? Der stinkt ja wie Hacke, der trägt ja keiner. Und da haben die Amis gesagt, ja, hat er euer Problem gelöst? Da haben die Deutschen gesagt, ja. Da haben die Amis gesagt, ja, okay, dann beschwert euch nicht. Da ging das. Ich weiß nicht, ob heutzutage Steve Jobs wieder so einfach von irgendeiner Computerfirma eingestellt würde oder ob man da nicht erstmal sagen würde, arbeite an deinen Social Skills, wie das heutzutage heißt, und dann können wir nochmal gucken. Also ich glaube, es ist wichtig, auch ein bisschen Demut zu haben und zu erkennen, was kann ich nicht. Und wenn ich denn mir auf die Fahnen schreibe, hey, bei dieser oder jener Sache war ich dabei und das war super, zu erkennen, vielleicht war das gar nicht so viel ich, sondern war auch ein gutes Timing, waren die richtigen Leute rundherum. Hat Gott den richtigen Moment gegeben. Und das ist der zweite Punkt. Vielleicht hat Mose gedacht, mit den Ägyptern umbringen und verscharren, würde er die Dinge zum Guten wenden. Aber er hat sich verschätzt. Er ist kritisch geworden und sagt, wer bin ich, der ich das machen könnte? Aber Gott steht auf seiner Seite. Der dritte Gedanke, Gottes Anweisungen folgen. Mose ist also dann letzten Endes bereit, den Auftrag Gottes zu übernehmen. Seine eigenen Wege hatten nicht funktioniert und er geht jetzt nochmal in die Höhle des Löwen. Immerhin ist er ja noch vielleicht gesucht als jemand, der einen erschlagen hat. Und ihm ist jetzt klar, dass nicht er etwas bewirken kann, sondern dass er nur etwas bewirken kann, wenn er den Leuten glaubhaft machen kann, dass Gott hinter der ganzen Sache steht. Weil er hat ja schon mal erlebt, wie sein eigenes Volk reagiert. Als er da einen zweiten Streit zwischen zwei Hebräern schlichten will, heißt es ja, ja, wie willst du mich jetzt auch noch totschlagen? Das heißt, er hat gemerkt, er hat sozusagen kein Vertrauen bei den Leuten. Und das ist die Frage. Und da sagt Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Nun, da geht es nicht ganz nur einfach um den Namen, sondern ein Name bedeutet etwas über das Wesen der Person. Und wenn man den Namen weiß, weiß man etwas Wesentliches über die Person. Ich meine, euch geht das nicht so. Ihr wisst, dass ich Ralf heiße. Das verrät euch nicht viel. Aber in der damaligen Zeit wurde ein Name hoch gehandelt. Deswegen ist es auch ein wichtiges Zeichen, dass sein erster Sohn Gast in der Ödnis heißt. Auch wenn der Sohn vielleicht gar nicht so glücklich darüber ist. Aber vielleicht fühlt er sich deswegen auch. Naja, egal. Mose bekommt den Namen Gottes erklärt. Das heißt, er bekommt das Geheimnis Gottes, die Wesensart Gottes mit auf den Weg. Und die soll er seinen Leuten weitergeben. Und darauf kommt es an. Nicht, dass er sagt, ich komme im Namen des Herrn, seht mich an, sondern dass er sagt, ich stelle euch Gott vor. Das ist Gott. Gott ist der, ich bin da. Und der möchte euch. Und dass er sozusagen in Kontakt bringt, Gott und die Menschen. Und dass er das tut. Er folgt Gottes Anweisungen und macht das, was Gott ihm aufträgt und stellt Gott in den Mittelpunkt. Das Entscheidende ist nicht, ich bin Mose, sondern wie heißt der Gott? Und jetzt mein vierter und letzter Gedanke. Das Zentrum des christlichen Glaubens. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist zum Beispiel auch, dass wir als Menschheit in einer Sackgasse sind. Der Versuch, ohne Gott zu leben, ist ein Weg in die Sackgasse. Ohne Gott leben führt nirgendwo hin. Aber die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens bleibt nicht dort stehen, ohne Gott leben ist eine Sackgasse, sondern die zentrale christliche Botschaft ist das Kreuz. Gott gibt uns eine Chance. Und Gott möchte uns aus der Sackgasse herausführen. Allerdings müssen wir dazu bereit sein, eine neue Richtung einzuschlagen, Gottes Richtung. Aber das ist die zentrale Botschaft. Und ich glaube, dass die Sackgassen unseres Lebens, dass in den Sackgassen unseres Lebens Gott uns eine neue Perspektive geben kann. Allerdings nicht schwupps. Heute Predigt gehört über Gott gibt Perspektive in Sackgasse, morgen alles Paletti. Wir wissen nicht, wie lange Mose da in der Einöde gehangen hat. Wie lange es brauchte, bis Gott der Meinung war, jetzt ist er bereit, aus dieser Sackgasse herauszugehen. Und im Nachhinein kann man vielleicht sagen, diese Sackgasse, die Mose empfunden hat, ist gar keine Sackgasse, sondern ist eine Vorbereitungsstation. Nur für ihn hat es sich wie eine Sackgasse angefühlt. Und ich glaube, das kann manchmal auch in unserem Leben sein, dass wir in Sackgassen deswegen über längere Zeit hängen und Gott uns vielleicht in einer Sackgasse hängen lässt, weil Gott uns vorbereiten möchte auf das, was kommt. Aber wie lange wir auch in dieser Sackgasse hängen bleiben, mit Gott gibt es sozusagen keine endgültige Sackgasse, sondern das Zentrum des christlichen Glaubens ist Vergebung und Neuanfang. Und jetzt singen wir ein Lied, was euch wahrscheinlich unbekannt ist. Das Musikteam hat das rausgesucht und das hat eigentlich, finde ich, einen ziemlich coolen Text und passt super. Es ist aber ein bisschen schwermütig, deswegen haben wir zwei Strophen gestrichen, damit das nicht zu nachdenklich und schwermütig wird. Aber ein Lied, was eigentlich genau in diese Situation hineinspricht.